Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frau Dr. Eisenmann. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Hallo, mein Name ist Christina Eisenmann und ich arbeite am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, ist eine Forschungseinrichtung der Helmholtz-Gesellschaft in Deutschland, Helmholtz-Gemeinschaft. Wir haben ca. 8000 Mitarbeiter an 25 Standorten und wir beschäftigen uns mit ganz unterschiedlichen Themen. Das sind zum einen Luftfahrt und Raumfahrt, wie es in unserem Namen steht, Verkehr, Energie und Sicherheit. Und ich arbeite am Institut für Verkehrsforschung und leite dort die Gruppe Transformation der Automobilität in der Abteilung Personenverkehr. Und wir beschäftigen uns zum einen mit neuen Technologien im motorisierten Individualverkehr, beispielsweise automatisiertes Fahren, Elektromobilität oder auch regenerative Kraftstoffe. Und uns interessiert dabei nicht so sehr die Technik, sondern eher, wie diese neuen Technologien unser Mobilitätsverhalten in Zukunft ändern werden und was das bedeutet für die Akzeptanz dieser neuen Technologien, für das Marktpotenzial, wie sieht die Verkehrsnachfrage im Allgemeinen aus oder was sind auch die Umweltwirkungen dieser neuen Technologien. Außerdem beschäftigen wir uns noch mit Entwicklungen und Trends von Pkw-Besitz und Pkw-Nutzung.
Aber wir haben es hier bei den Zukunftsmobilisten mit einer Ingenieurin zu tun.
Fast, genau. Also ich habe Technische Volkswirtschaft studiert am Karlsruher Institut für Technologie und habe dann promoviert im Bereich Verkehrswesen. Das ist dort bei den Bauingenieuren angesiedelt, aber eigentlich ist Verkehr ja so eine Mischung von verschiedenen Disziplinen. Also anders gesagt, es ist interdisziplinär. Und in meiner Dissertation habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie werden eigentlich Pkw genutzt? Das klingt eigentlich relativ trivial. Man würde denken, da gibt es schon viel. Wir wissen auch tatsächlich viel für den Querschnitt, also beispielsweise für einen Tag. Aber wir wissen sehr wenig in Deutschland, wie einzelne Fahrzeuge über längere Zeiträume genutzt sind. Und deswegen habe ich da ein Simulationsmodell aufgebaut. Das ist beispielsweise wichtig, wenn man sich über Elektromobilität Gedanken macht. Da ist es natürlich wichtig zu wissen, wie häufig kommen eigentlich einzelne Fahrzeuge bezogen auf ein ganzes Jahr in den Fernverkehr. Denn man kann wahrscheinlich nur Fahrzeuge ersetzen, die relativ selten in den Fernverkehr kommen.
Ja, es ist, finde ich, auch, ich kann das schon nachvollziehen. Das war, vieles ist da nicht unbedingt so tief erforscht, wie man es erwartet, weil es auch einfach kaum eine ökonomische Relevanz hat. Also das Auto ist halt da und wird genutzt. Und kaum einer fragt sich, das ist jetzt halt einfach durch diese Umstellung zur Elektromobilität mal wieder ein Thema geworden, dass viele Deutsche sich bewusst sind, dass sie ihr Fahrzeug eben 23 Stunden am Tag nicht nutzen und nur 40 Kilometer am Tag im Durchschnitt fahren. Sind die Zahlen ungefähr richtig?
Genau, das stimmt ungefähr. Also es ist so, dass wir sind ungefähr 40 Kilometer unterwegs mit allen Verkehrsmitteln. Ein Auto fährt sogar nur 30 Kilometer am Tag im Durchschnitt. Und da gebe ich Ihnen recht, dieses Thema der Nutzungsvarianz von Pkw, also das wurde auch als richtig wichtig mit dem Aufkommen der Elektromobilität, weil davor, oder so ein konventionelles Auto ist ja eigentlich so ein Universalverkehrsmittel. Damit kann man eigentlich alles machen. Man kann damit im Urlaub fahren, man kann auch zum Bäcker um die Ecke fahren, sein Brötchen holen. Man ist ganz unabhängig vom Wetter, von irgendwelchen Zeiten, wann man fahren will. Und so ein Elektroauto schränkt dann auf einmal diese generelle Nutzungsmöglichkeit ein, weil ich auf einmal lange Ladedauern habe und eben eine kürzere Reichweite und deswegen gar nicht mehr so ganz universell mein Fahrzeug nutzen kann.
Ja, vielleicht sollten wir es jetzt machen. Wir nehmen dieses Interview am 5.11. auf. Die Kanzlerin hat gestern in Zwickau die Elektromobilität in Form von dem ID3 des Volkswagen-Konzerns begrüßt. Jetzt steht alles auf Markthochlauf, auch Ihrer Meinung nach? Oder könnte es nochmal schwierig werden in den nächsten Jahren?
Also ich denke auch, dass vieles jetzt gerade auf Markthochlauf steht. Das begrüßen wir auch aus verkehrlicher Sicht, weil es ist natürlich, wir haben ja große Ziele im Verkehr, Wir wollen die CO2-Emissionen massiv senken in Deutschland. Wir müssen sie auch senken. Und da kann natürlich oder da sollte natürlich Elektromobilität ein wesentlicher Baustein sein. Und genau, und ich denke, das ist wichtig, dass das gefördert wird mit verschiedenen Maßnahmen, sei es eine Erhöhung der Kaufprämie oder eben auch mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Wobei ich aus verkehrlicher Sicht nicht unbedingt denke, dass es notwendig ist, dass wir 1 Million eine Million Ladepunkte in Deutschland haben. Das ist natürlich relativ viel.
Ja, es ist so eine Frage. Aber es geht im Prinzip ja immer um die Frage, dass CO2 emittiert werden sollen. Sehen Sie das auch bei dem anderen großen Thema, dem automatisierten Fahren so? Oder welche Treiber nehmen Sie dahinter so wahr?
Also ich, ein großes Ziel im Sektorverkehr sollte natürlich sein, die Umweltwirkungen und die negativen Externalitäten des Verkehrs zu reduzieren. Das ist in erster Linie derzeit CO2, aber natürlich auch andere Schadstoffe. Und Konzepte für eine nachhaltige Verkehrsplanung sind dieses Vermeiden, Verlagern, effizienter gestalten. Also dieser Dreiklang wird sein, soll es sein, also sprich, Möglichkeiten schaffen, um Verkehr eben ganz zu vermeiden, beispielsweise durch Erhöhungen von Flugtickets beispielsweise, den Flugverkehrsaufkommen zu reduzieren oder eben auch es attraktiver zu machen, umzusteigen auf nachhaltigere Verkehrsmodelle, beispielsweise Umstieg vom Auto auf die Bahn oder dann eben die einzelnen Verkehrsmodi effizienter gestalten. Hinsichtlich CO2-Emissionen gestalten wir natürlich den motorisierten Individualverkehr effizienter, wenn wir umsteigen von konventionellen Fahrzeugen auf Elektrofahrzeuge. Idealerweise sind die Elektrofahrzeuge dann auch noch klein und verbrauchen auch relativ wenig Strom. Genau, und Automatisierung. Da sehe ich natürlich noch hin zusätzlich den Treiber der Digitalisierung. Also genau, das Thema Automatisierung ist natürlich auch ein digitales und da ist natürlich Deutschland auch als Forschungs- und Entwicklungsstandort sehr wichtig.
Aber ich meine, es ist die Frage, ich habe da Hochszenarien gesehen, dass wir im Prinzip ein Achtel, ein Neuntel des jetzigen Fahrzeugbestandes brauchen, um die heutigen Bewegungskilometer abzubilden, wenn wir nur noch automatisiertes Fahren haben werden. Also wenn wir den Privatbesitz verbieten würden, würde die heutige Anzahl von Bewegungskilometern nur noch mit einem Achtel, einem Neuntel des Fahrzeugbestandes gehen. Es ist so optimistisch zu sehen und wenn Sie dann Klima ansprechen, geht es natürlich um die Frage, Elektromobilität schafft natürlich geringere Emissionen im Betrieb des Fahrzeuges, aber es bleiben ja natürlich noch die Industrieemissionen, also diese Fahrzeuge müssen gebaut werden und das heißt, dann würde nur Automatisierung des Fahrens bedeuten, dass eben wirklich CO2 auch in der Industrie, in der Fertigung, also in Werkstätten, allem, was da dran hört, auch reduziert werden könnte.
Da gebe ich Ihnen recht, ganz klar. Also wenn wir über CO2-Emissionen im Verkehr und automatisierte und Elektromobilität sprechen, dann denken wir ganz häufig nur an die gefahrenen Kilometer, aber natürlich muss man da die Vorkette auch bedenken und auch die Herstellung natürlich von der Batterie und auch der das Recycling der Batterie. Und bei der Automatisierung ist natürlich auch die Hoffnung vieler, ist auch meine Hoffnung, dass durch Automatisierung der Verkehr effizienter wird. Allerdings muss man natürlich auch zu bedenken geben, dass nur durch Einführung von automatisierten Fahrzeugkonzepten nicht automatisch Fahrzeuge abgeschafft werden. Also da braucht es natürlich auch noch gewisse Akteure, die da auch hinarbeiten, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Konzepte von automatisierten Fahren. Beispielsweise ist ja Automatisierung denkbar, zum Beispiel als automatisierter Privat-Pkw. oder auch als automatisiertes Carsharing oder Ridesharing, wo man eben mit verschiedenen Personen einzelne Autos teilt. Da gibt es auch schon verschiedene Anbieter, die das nicht automatisiert bereits umsetzen, zum Beispiel in Berlin den Bergkönig. Oder es ist auch denkbar, dass wir einen automatisierten ÖPNV haben in Form von Kleinbussen. Da gibt es bereits auch schon verschiedene Projekte in Deutschland. Oder so, wie nennt sich das, so verschiedene verschiedene Forschungsprojekte, die das testweise umsetzen.
Genau. Da sind für mich jetzt zwei Punkte. Der erste ist natürlich, und wir beide sind Ökonomen, ich habe jetzt eine Zahl von Bosch mal gehört, dass der Kilometerpreis beim automatisierten Taxi nur ein Viertel dessen bedeutet, was es im jetzigen Betrieb mit dem menschlichen Fahrer bedeuten würde. Wenn also, und dann wird man diesen Preisvorteil wahrscheinlich an Kunden weitergeben, wenn es der Wettbewerb nötig macht. Ja, und dann wird Autofahren in der Innenstadt wieder günstiger durch automatisiertes Fahren. Und wenn es günstiger wird, wird es auch häufiger genutzt.
Ja, ja, das finde ich einen ganz spannenden Vergleich, den Sie da jetzt genannt haben, weil ich würde das die Kosten der automatisierten Services nicht unbedingt mit dem Taxikosten vergleichen, sondern mit dem Privat-PKW. Und ich habe auch Ängste, dass das Auto mehr wird, als wenn es automatisiert ist, als heute. Das zum einen, wir haben auch unterschiedliche Szenarien gerechnet. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass Automatisierung hauptsächlich als Privatfahrzeugen umgesetzt werden, dann würde in unseren Szenarien die Pkw-Nutzung um 10% steigen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, das komme ich gleich noch dazu. Aber ich möchte erst auch noch was zu den Kosten sagen. Wir haben uns auch verschiedene Studien angeschaut zu den Kosten von automatisierten Services. Und in nächsten Studien wird so geschätzt, dass so automatisierte Services auf einen Kilometer so zwischen 29 und 48 Cent kosten. Jetzt ist es aber so, dass die private Pkw-Nutzung eigentlich gar nicht teuer ist. Da haben wir auch selber eigene Studien durchgeführt dazu. Und es ist so, dass bezogen auf heute und auf die zurückgelegte Fahrleistung in Deutschland kostet ein Pkw-Kilometer 30 Cent. Aber das ist eine relativ hohe Differenzierung, weil es gibt natürlich Fahrzeuge, die sind ganz, ganz günstig, wenn die alt sind, wenn die niedrigen Verbrauch haben, wenn die klein sind. Und es ist heute sogar so, dass 60% der Pkw-Fahrleistung in Deutschland von Privat-Pkw durchgeführt wird, die günstiger ist als 30 Cent. Also viele Fahrzeuge fahren heute schon relativ günstig. Das muss man sich auch immer vor Augen halten, wenn wir über die Potenziale sprechen von diesen automatisierten Services beispielsweise.
Also das können, aber wenn aber die Konkurrenz zu den Privat-PKWs besteht, würde das bedeuten, dass die Leute dann eher mit den automatisierten Shuttles fahren oder weniger?
Also ich denke, wenn die Politik hier nicht regulativ eingreift und wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, wir haben nach wie vor Privat-PKWs und zusätzlich noch Mobilitätsservices in der Stadt, dann denke ich, dass aufgrund der Kosten gar nicht so viele Leute umsteigen würden auf die Services, wenn sie auch ihr Privatfahrzeug haben. Die Politik kann aber natürlich schon regulativ tätig sein, beispielsweise durch Parkraummanagement, weil die Kosten sind ja natürlich nur eine Sache. Es kommt natürlich auch darauf an, wie gut erreiche ich das Fahrzeug, wo kann ich parken, wie viel kostet mein Parkplatz und so weiter. Aber man kann sich natürlich auch andere Szenarien vorstellen in Zukunft, wo beispielsweise verschiedene Städte autofrei sind, also wo man vielleicht in bestimmte Gebiete gar nicht einfahren darf mit dem Privatfahrzeug. Dann sind auf einmal automatisierte Services noch mal attraktiver.
Okay. Aber jetzt greifen wir der Sache vielleicht ein bisschen vorweg. Wo stehen wir mit dem automatisierten Fahren heute? Es gibt jetzt, ich glaube, das ist ja hier auch ein bisschen mein Job, ich glaube jetzt 12 Modellvorhaben in Europa, wo automatisierte kleine Shuttles herumfahren und Testkilometer sammeln. In den USA sind die Versuche von Waymo, also der Google-Tochter, jetzt auch schon für die Öffentlichkeit geöffnet. Ganz aktuell hat jetzt Renault einen Test in einer Kleinstadt bei Frankreich gestartet. Da fahren automatisierte Zoes herum, die also noch einen Sicherheitsfahrer haben, aber schon den Level 4 abbilden. Also es ist noch das Lenkrad, die Bremse und so weiter drin, aber alle Fahrfunktionen innerhalb dieser Kommune werden automatisiert durchgeführt. Wo stehen wir? Wann sehen wir automatisierte Fahrzeuge wirklich in dem Realversuch oder in Testobjekten, wie man es auch immer nennen will?
Das finde ich eine ganz spannende Frage. Also ich bin nicht so sehr ein Techniker, von daher kann ich jetzt nur so eine Bauch-Einschätzung geben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die ersten Fahrzeuge wirklich in der Zulassung haben innerhalb der nächsten 10 Jahre. Genau. Und die Frage ist natürlich auch, wenn ich jetzt sage, innerhalb der nächsten 10 Jahre, wie lange dauert es denn überhaupt, bis wir so viele Fahrzeuge im Markt haben? Weil da darf man auch nicht vergessen, dass unsere Fahrzeuge, unsere PKW, die wir im Markt haben, auch relativ lange im Markt bleiben. Also sprich, ein Auto ist heute im Mittel 9 Jahre alt und es dauert ungefähr 17 Jahre von der Erstzulassung eines Fahrzeugs bis der Wanderung aus dem deutschen Markt, beispielsweise durch Verschrottung oder durch Verkauf, beispielsweise nach Afrika. Also sprich, selbst wenn wir in 10 Jahren, 2029 automatisierte Fahrzeuge zulassen oder selbst wenn 2029 alle Fahrzeuge, die zugelassen werden, automatisiert sind, wird es dann doch nochmal 17 oder 20 Jahre auch dauern, bis sagen wir mal 90% oder 80% des Pkw-Bestands in Deutschland automatisiert ist. Also es wird relativ lang aufgrund dieser langen Lebensdauer von Fahrzeugen dauern, bis wir ein vollautomatisiertes Verkehrssystem haben.
Ja, da muss man, auch das ist ja ein bisschen mein Job. Volkswagen hat angekündigt, dass 2025 sie eine Serienreife bei ihren Automatisierungstools sehen. Also wir sehen, dass 2025 Volkswagen Stufe 4, also es sind noch, alles kann übernommen werden, aber es sind noch Lenkrad und Bremse drin, auf dem Markt sind. Stellt sich jetzt nur die Frage, ja, dann wären 17 Jahre später, aber dann wird auch der Hochlauf auch erstmal beginnen, wie bei der Elektromobilität. Die teuren, die,
Genau.
die, die teuren Fahrzeuge werden automatisiert, dann geht es langsam runter, die Modellpalette bis zum Kleinwagen. Da kann man auch noch mal 10, 12 Jahre denken, wenn wir so eine Innovation bedenken wie den Airbag. Der ist Anfang der 80er Jahre von Mercedes angeführt worden und Anfang der 90er gab es das in jedem Kleinwagen. Und
Ja.
das heißt, 12 Jahre, dann sind wir Mitte der 30er Jahre, dann ist eine Automatisierung in der gesamten Modellpalette gegeben und dann, ja, so bummelig 40 kämen wir zu einer hochautomatisierten Verkehr in den Städten. Würde so
Genau,
richtig
und dann
stimmen.
ist ja und dann ist ja auch noch mal die Frage, wie wird das denn gehandhabt, auch von staatlicher Stelle? Gibt es irgendwann die Entscheidung, dass es jetzt Pflicht wird, dass alle neu zugelassenen Fahrzeuge automatisiert sind? Oder habe ich als Nutzer der Fahrzeuge oder als Käufer immer noch die Möglichkeit, nicht automatisierte Fahrzeuge zu kaufen, weil ich beispielsweise ein Autoliebhaber bin, der sehr, sehr gerne Auto fährt und der natürlich auch nicht auf diesen Fahrspaß verzichten möchte?
Das heißt, wir haben lange noch Mischverkehre vor uns, also wo automatisierte Fahrzeuge neben den hochvollautomatisierten, also no normale konventionelle Fahrzeuge neben hoch- und vollautomatisierten Fahrzeugen fahren. Und wir bräuchten wahrscheinlich auch 5G, um das wirklich abzubilden. Das heißt, in den nächsten Jahren sehen wir eher eine Veränderung im ÖPNV.
Wie meinen Sie eine Veränderung im ÖPNV?
Ja, also wir haben jetzt so ein gewisses Szenario entwickelt für Privat-PKWs, für die da, wo wirklich
Ja.
Hersteller Fahrzeuge innovieren müssen, die Fahrzeuge automatisierter machen wollen. Und die Fahrzeuge automatisierter machen wollen. Und es wird halt bis wirklich 2045, 2050, bis sagen wir mal 80% aller Fahrzeuge Level 4 erreichen könnten.
Ja, genau, wenn wir von den Privatfahrzeugen
Es geht
ausgehen.
ja.
Ja, genau, also ein anderes Szenario ist natürlich, wenn ÖPNV-Betreiber Kleinbusse anbieten, um ihr Angebot zu erweitern. Das würde natürlich in Anführungszeichen schneller gehen, weil diese Kleinbusse, die sind wahrscheinlich auch dann nicht 17 Jahre aktiv, sondern die haben natürlich dann auch eine deutlich höhere Fahrleistung, weil die ja dann auch jeden Tag gefahren werden, nicht wie Autos. Genau. Oder ein anderes Diffusionsszenario ist natürlich auch, wenn wir uns vorstellen, eine Welt, in der irgendwann die Zulassung von Privat-Pkw stärker reguliert wird, dass eben die Diffusion auch ganz stark durch Sharing-Anbieter oder Sourcing-Anbieter getrieben wird. Weil wenn wir uns vorstellen, es gäbe Fahrzeuge, die von so Anbietern betrieben werden, die sind sicherlich auch nicht 17 Jahre im Markt. Die kommen natürlich auch auf deutlich höhere Kilometerzahlen. Das könnte eventuell auch so die Diffusionsgeschwindigkeit etwas erhöhen.
Also Diffusion und Diffusionsprozesse ist bedeutet einfach, wie schnell sich Innovationen in einem Markt oder Schrägstrich Gesellschaft verbreiten.
Genau.
Nur für unsere laienhaften Podcast-Hörer müssen wir
Ja.
das erklären.
Ja.
Ich möchte nicht arrogant klingen, aber ich wusste es, aber vielleicht wusste es der eine oder andere nicht. Gut, also da haben wir doch jetzt zwei Punkte. Erstmal das wirklich Jürgen Fagt als Privatperson ein vollautomatisiertes Fahrzeug Stufe 4 besitzt. Das wird noch dauern. Aber jetzt sehen wir also eine Veränderung im ÖPNV, dass Shuttle im Prinzip eingesetzt werden könnten. Aber wie muss man sich das als Nutzer so vorstellen? Was wird sich jetzt erstmal im ÖPNV, wenn nun flächendeckend automatisierte Shuttles kommen, ändern?
Ich denke, dass es da ganz wichtig ist, dass diese automatisierten Angebote als Ergänzung zum bestehenden ÖPNV angesehen werden, weil gerade der bestehende ÖPNV hat natürlich auch ganz wichtige Funktionen. Zum einen schafft der ÖPNV-Daseinsvorsorge. Er bündelt natürlich auch die Verkehrsströme, da beispielsweise in so einer S-Bahn passen deutlich mehr Menschen als in einen kleinen Shuttle. Und der ÖPNV schafft natürlich auch eine Basismobilität für insbesondere Bevölkerungsgruppen mit niedrigerem Einkommen. Und ich denke, dass Automatisierung auch Chancen für den ÖPNV hat, weil beispielsweise das Fahrangebot verbessert werden kann. Man kann das Angebot ausbauen, beispielsweise wenn man neue Quartiere erschließt, kann man Angebote schaffen und kann auch hinsichtlich anderer Betriebszeiten ausbauen. Und eventuell gewinnt man sogar neue Kundengruppen durch neue, flexiblere Dienste. Ein anderer Vorteil kann auch sein für den ÖPNV, dass man einen Teillösung oder eine Lösung schafft für das Problem des Fördermangels, also das Problem für der Vorhaltung von sehr gut ausgebildeten Personal beispielsweise.
Aber ich meine, wenn man sich das mal so als Szenario vorstellt, da fahren ein paar automatisierte Shuttles, die über Smartphone-Apps gesteuert werden. Man steigt ein, man steigt wieder aus. Das ist ein sehr weiter Weg für diesen Moloch praktisch, den die ÖPNVs heute darstellen. Also das sind ja sehr starre Organisationen. Man kann eigentlich ja jetzt so langsam mal auch digital ein Ticket kaufen, aber bezahlen kann man es auch noch nicht wirklich. Die müssen sich ganz schön verändern, oder?
Ja, wobei ich finde, dass man schon deutliche Änderungen sieht. Beispielsweise, ich wohne hier in Berlin und die BVG ist da sehr, sehr pfiffig. Also die BVG hat beispielsweise ein neues Angebot, Yelby heißt das, wo man tatsächlich mit einer App der BVG auch verschiedene andere Dienstleistungen nutzen kann. Man kann über diese App auch Carsharing-Fahrzeuge buchen oder auch Elektro-Tretroller. Also ich habe das Gefühl, dass da gerade auch ganz viel Schwung in diesem Markt ist, dass viele ÖV-Betreiber sich natürlich auch bewusst sind, dass sie agieren, dass es auch eine Chance ist, hier auf diesem Markt zu agieren. Und ich denke, dass insbesondere automatisierte Kleinbusse eher so als Zubringer angesehen werden können zu beispielsweise S-Bahn. Also sprich, wenn Leute eher in peripheren Regionen wohnen oder etwas weiter entfernt von der S-Bahn-Haltestelle, können die quasi beispielsweise so einen Kleinbus nutzen, um flexibel eben zur S-Bahn zu fahren und dann weiter mit der S-Bahn beispielsweise in die Stadt fahren.
Das sind ja auch so, das nennt man jetzt in Fachdeutsch Fiederverkehre, das habe ich mal aufgeschnappt, wo man eben praktisch die großen U-Bahnen mit Kleinbussen, mit automatisierten Kleinbussen füttert, die dann die größeren Strecken nehmen. Das ist so das Zukunftsszenario des automatisierten Fahrens in den nächsten Jahren praktisch.
Ich denke doch, also wenn es als Anwendung des öffentlichen Verkehrs denkbar sein soll, dann ist, denke ich, das ein Zukunftsszenario, ein gangbares Zukunftsszenario.
Ja, und dann ist ja die Frage, das ist noch so ein bisschen klassisches Mobilitätsdenken, aber Sie sprachen über Sharing-Anbieter. Ist ja im Feld wird breit diskutiert, dass alles irgendwie auf das Spotify für Mobilität hinausläuft. Ein Sharing-Anbieter, der irgendwie alle Mobilitätsbedürfnisse abbildet und dann praktisch über Smartphone eine Abrechnung dieser Mobilitätsdienstleistung eben vornimmt. Ist das ein realistisches Zukunftsszenario für die Mobilität oder weniger?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, dass das beinhaltet auch schon zwei Fragen, über die ich mir auch viele Gedanken mache. Das eine ist, wir brauchen auch hier eine gewisse Integration. Also ich habe mal dann Versuch gestartet, verschiedene Apps für Berlin runterzuladen und da ist man natürlich schnell bei 20 Apps und das wird natürlich zu unübersichtlich, zu viel. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir eine Integration haben, weil kein Nutzer will sich erstmal, wenn er einen Weg antritt, irgendwie die Preise von 20 Apps und die Verfügbarkeit von den verschiedenen Angeboten vergleichen. Wir wollen ja effiziente Lösungen, gute Lösungen haben und auch Lösungen, die uns nicht unnötig viel Arbeit verschaffen bei der Auswahl. Das ist das eine. Und die andere Frage ist, wer wird dieses Angebot bereitstellen, beispielsweise von so einer App? Wird es ein ÖV-Betreiber beispielsweise sein, der eben andere Nutzungsmöglichkeiten auch integriert? Oder ist es ein privater Anbieter? Oder ist es beispielsweise auch eine Kommune, die dieses Angebot stellt? Das sind auch so spannende Fragen, die derzeit auch noch nicht geklärt sind, wo es natürlich verschiedene Anbieter gibt, die schon Verschiedenes probieren. Genau, aber es gibt noch keine einheitliche Lösung.
dass ich kenne das Beispiel eben, ich habe es auch in meinem anderen Podcast eben berichtet. In Hamburg haben wir praktisch für eine Strecke von 4,5 Kilometern sechs Konzepte von Sharing-Aktionen und eben 9 Anbieter. Und da ist es irgendwie die Frage, wer ist die Frage, wer das in einer Lösung integriert. Aber es läuft alles irgendwo aufs Smartphone hinaus.
Ja. Ich glaube, das ist auch nur, sollte das Ziel sein, auch für den Nutzer, dass es ein integriertes Angebot gibt, weil es ist einfach zu viel, um das zu fassen.
Aber sehen wir denn noch, werden wir noch völlig neue Konzepte sehen? Also andere Formen von Logistik praktisch? Wir haben jetzt irgendwo so einen Konsens erreicht, es wird vieles über die App gehen, wenn ich in einer Großstadt lebe. Dann stellt sich die Frage, irgendwann wird man diese Lösung wahrscheinlich in einer Einheit bündeln. Es läuft vieles darauf hinaus, weil sie momentan noch sehr umständlich in der Bedienung sind. Aber sehen wir noch ein neues Thema irgendwo kommen? Also Logistik mit dem Fahrrad oder was auch immer?
Doch, ich denke auch, dass sich auch der Wirtschaftsverkehr natürlich verändern wird, dass wir beispielsweise im Wirtschaftsverkehr auch neue Fahrzeugkonzepte sehen, wie Sie es jetzt angesprochen haben. Also die können automatisiert sein oder eben auch nicht. Wir haben hier am Institut ein großes Projekt, das heißt, ich entlaste Städte. Und da werden beispielsweise Wirtschaftsunternehmen die Möglichkeit, Lastenräder auszuleihen, um das zu testen, dass sie ihre Fahrzeuge, ihre Autos ersetzen durch Lastenräder, weil natürlich Lastenräder insbesondere in der städtischen, im städtischen Wirtschaftsverkehr auch den Vorteil haben, dass man schneller wo ist, dass man einen besseren Parkplatz findet. Und sie sind natürlich auch besser für die Umwelt als beispielsweise ein PKW. Also da ist derzeit auch ganz viel Drive in diesem Markt, weil natürlich gerade die Städte sehr, ja, weil natürlich da auch gerade die Verkehrsnachfrage so hoch ist.
Ja, aber wir haben dann verlassen wir jetzt mal die Stadt. Wir haben jetzt irgendwo definiert, dass in der Stadt sich viel tut. Aber was ist in Kleinstädten? Meinetwegen, ja, gehen wir mal in die Kleinstädte, in die Mittelzentren außerhalb der großen Städte. Da ist vieles noch so, wie es eigentlich wie es auch schon vor 15, 20 Jahren gewesen ist. Oder?
Ja und nein. Also so würde ich das tatsächlich nicht sagen. Also auch in kleinen Städten tut sich vieles. Da haben wir sicherlich nicht die privaten Anbieter von Elektrorollern und so weiter. Aber auch in Kleinstädten hat sich vieles verändert in den letzten Jahren. Beispielsweise Elektromobilität, die sind natürlich ganz häufig auch von den Bewohnern von Kleinstädten und Dörfern zugelassen. Auch in den kleineren Agglomerationsräumen haben wir Ladeinfrastruktur beispielsweise. Und in den letzten Jahren hat sich beispielsweise auch der Ausbau des Radverkehrsnetzes geändert. Ich selbst bin beispielsweise in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit nicht mal 100 Einwohnern. Und als ich klein war, gab es in alle Richtungen, die vom Dorf rausgeführt haben, nur die Straße. Mittlerweile wurden tatsächlich in 3 der 4 Richtungen auch eine Radweginfrastruktur gebaut, die es natürlich auch deutlich einfacher macht, beispielsweise mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren oder mit dem Fahrrad zum Einkaufen zu fahren. Und es gibt ja gerade auch in ländlicheren Regionen auch Anstrengungen, um Radschnellwege zu bauen, beispielsweise.
Ja, aber naja, mit Elektromobilität ist es ein Thema. Die Fahrzeuge werden immer besser. Wenn ich jetzt an 2010, 2011, 12 zurückdenke, waren die Fahrzeuge wirklich fast nur gedacht für Großstädter, die also außerhalb 20 Kilometer außerhalb wohnen und jeden Tag einmal reinfahren, zu Hause laden. Heute gibt es ja halt schon 40.000, für 40.000 Euro 400 Kilometer Reichweite oder 300 Kilometer Reichweite. Das heißt, es könnte was Neues kommen. Aber wie wäre denn ein Szenario für automatisiertes Fahren in Kleinstädten? Fangen wir mal so an. Wenn ich jetzt auf dem Land lebe, wie würde das erstmal eingeführt werden und was würde sich für mich ändern?
Also ich denke, dass wir hatten vorhin ja schon besprochen, dass ein mögliches Einführungsszenario eben die Nutzung von automatisierten, von Kleinbussen beispielsweise ist. Und ich denke, dass das durchaus auch eine Anwendung sein kann, gerade für suburbane Gebiete und teilweise auch für ländliche Gebiete. Wenn beispielsweise der nächste Bahnanschluss nicht so weit weg ist, dann kann es ja auch durchaus denkbar sein, dass man eben Angebote hat, bei denen man mit eben mit dem automatisierten Shuttle zum Bahnhof fahren kann. Also wenn ich beispielsweise an das Dorf denke, in dem ich aufgewachsen bin, da ist 5 Kilometer entfernt ein Bahnhof, der einen direkt nach Nürnberg bringt, innerhalb von 20 Minuten. Also sprich, wenn es dort beispielsweise automatisierte Kleinbusse gäbe, die etwas schneller fahren als die derzeit umgesetzten Konzepte, dann kann es ja durchaus denkbar sein, dass ich mir eben meinen Kleinbus zu mir nach Hause bestelle und mit diesem Kleinbus eben direkt zum Bahnhof fahre und dann für diesen Weg beispielsweise nicht mehr selbst in meinen eigenen PKW steigen muss.
Ist ja auch eine große Hoffnung, ne? Das Elterntaxi beim automatisierten Fahren. Also in Kleinstädten oder auf dem Lande hat man fast einen Partner dafür abgestellt, irgendwie die Kinder von A nach B zu fahren. Das könnte sich durch automatisierte Taxis lösen.
Genau, das stimmt. Gerade, das ist ja auch eine der Hoffnungen der Automatisierung, dass es eben auch eine Lösung bietet für gerade mobilitätseingeschränkte Personengruppen oder auch junge Leute. Und gerade, müssen wir auch nicht vergessen, gerade im ländlichen Bereich also werden ja auch in Zukunft mehr ältere Personen wohnen, die beispielsweise im Alter auch gar nicht mehr Auto fahren können. Und Mobilität ist ja auch kein Selbstzweck. Mobilität ist auch Daseinsvorsorge und Mobilität ermöglicht auch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Und hier kann natürlich Automatisierung auch ein Baustein sein, um gerade älteren Personengruppen im ländlichen Bereich auch diese Teilnahme am gesellschaftlichen Leben weiterhin zu ermöglichen.
Jo, wunderbar. Frau Dr. Eisenmann, ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Haben Sie noch etwas, was Sie uns mitgeben wollen auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
Also vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Also ich denke, was ich noch gerne, womit ich gerne abschließen möchte, ist, ich denke, dass Automatisierung kein Selbstzweck ist und dass es natürlich auch an uns liegt, also an der Verkehrsforschung, an der Politik, aber auch natürlich auch an der Gesellschaft, wie wir diese Automatisierung eben haben wollen. Fragestellung, welche Konzepte haben wir? Wie werden wir uns auch in Zukunft verhalten? Werden wir nach wie vor multimodal sein? Was ich natürlich sehr hoffe, aber werden wir nach wie vor verschiedene Mobilitätskonzepte nutzen? Oder werden wir lediglich das Auto nutzen? Und natürlich auch eine Frage der Mobilitätskosten. Wie viel soll unsere Mobilität, wie viel darf unsere Mobilität in Zukunft kosten? Und ich denke nach wie vor bei den ganzen großen Technikthemen ist es auch wichtig, dass wir eine sozial gerechte Stadt- und Verkehrsplanung nach wie vor im Auge haben. Also sprich, dass wir nach wie vor auch Möglichkeiten und Verkehrslösungen schaffen für Personengruppen beispielsweise, die nicht jeden Tag ihr Mobiltelefon nutzen und alles übers Mobiltelefon bestellen können.
Ja, es wird alle Veränderungen wie das Internet, Digital Divide, wir hatten das ja alles schon mal als Thema. Ist die Frage, wie viele welche Menschen diese Chancen wahrnehmen können und was der Staat tun kann, damit möglichst viele seiner Bürger diese Chancen wahrnehmen können. Es bleibt auch bei der Veränderung in der Mobilität nichts anderes. Also ist dann die Frage, wie man eine soziale Dimension in diese Veränderung reinbekommt. Aber das ist vielleicht ein Gegenstand fürs nächste Gespräch. Haben Sie sonst noch was zu sagen? Oder das war's?
Das war's von meiner Seite.
So.
Herzlichen Dank.
Wunderbar, danke, tschüss.